Auch wenn die Geschichte nicht so gut ist, es ist immer gut, hier vorne zu sein, weil die Kinder wissen, da gibt's was. Irgendein Kind hat mal gesagt, ah, lecker, Kindergeschichte. Ja, die sind in Ferienmodus, die Kinder. Ja, ihr habt die Geschichte gehört. Die Geschichte von den vier Freunden, die ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Ich denke, es ist wirklich eine der bekanntesten Kindergeschichten oder Bibelgeschichten, die für Kinder aufbereitet sind. Wir haben viele Kinderbibeln zu Hause immer noch im Regal stehen. Und ich glaube, es gibt keine Kinderbibel, in der die Geschichte nicht vorhanden ist. Weil sie einfach so schön ist. Wie sie dann aufs Dach steigen, das Dach aufgraben, ihren gelähmten Freund vor Jesus runterlassen. Und Jesus dann als erstes sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Die Pharisäer sich darüber aufregen, das steht nicht in jeder Kindergeschichte. Und Jesus dann sagt, was ist leichter zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder nimm dein Bett, steh auf und geh. Aber damit ihr wisst, dass der Sohn des Menschen die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben, sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er macht das, steht auf, nimmt sein Bett und geht. Freut sich über das, was Gott an ihm getan hat. Und alle Menschen sind außer für sich, die das Ganze miterleben und preisen und loben Gott. Das ist die Geschichte. Ich möchte gerne mal etwas tiefer hineinschauen mit euch in diese sehr bekannte Geschichte. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Im Lukas-Evangelium, dort das 5. Kapitel und ich lese ab Vers 17. Lukas-Evangelium, 5. Kapitel, ab Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Bis hierhin erst einmal. Was ich faszinierend finde, es sind viele Leute von nah und fern, von überall her gekommen, wollen bei Jesus sein. Und dieser letzte Satz dieses Verses, des Herrn Kraft war da, damit er heilte. Die Kraft Gottes ist gegenwärtig und spürbar. Die heilende Kraft. So als Fußnote vorweg. Diese Kraft, so heißt es im 9. Kapitel, hat Jesus auf die 12 Jünger übertragen. Und brauchst du nicht nachlesen, ich sag das nur. Ja? Wer es sich aufschreiben will, 9 Vers 1. Und im 10. Kapitel überträgt Jesus diese Kraft auf die 70 Jünger. Und am Ende des Lukas-Evangeliums und am Anfang der Apostelgeschichte, beides ist von Lukas geschrieben worden, heißt es am Ende des Lukas-Evangeliums, die Jünger sollen warten, bis sie die Kraft bekommen. Das kriegen sie ein zweites Mal. In Apostelgeschichte 1, 8 heißt es, und ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Und meine Zeugen seien in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis ans Ende der Welt. Und darin einbezogen waren alle, die sich im Obergemach versammelt hatten und die es dann weitergaben. Diese Kraft war nicht nur damals mit Jesus, sondern er hat gesagt, dass sie allen seinen Nachfolgern versprochen ist, die Kraft zu heilen. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war. Und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, da stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Es gibt verschiedene Ebenen, wie man so einen Text verstehen kann. Man kann ihn einfach erstmal nehmen, wie er ist. Ah, okay. Da ist ein Gelähmter, da sind vier Freunde, die ihn zu Jesus bringen wollen, offensichtlich um jeden Preis. Und Jesus, wir bringen ihn erstmal hin zu Jesus. Es gibt auch noch andere Ebenen. Dieser Gelähmte, kann auch für gelähmte Freunde in deinem Leben stehen. Gelähmt kann wirklich jemand sein, der krank ist oder irgendwo bewegungsunfähig, ein richtig echter, physischer Gelähmter. Es kann auch jemand sein, der dir sehr nahe steht, vielleicht sogar ein Verwandter, ein Ehepartner, ein Kind, dein bester Freund, der aufgrund irgendeiner Situation in seinem Leben wie ein Gelähmter ist. Zum Beispiel jemand, der alkoholabhängig ist in der eigenen Familie. Jemand, der psychische Probleme hat, vielleicht ein bester Freund oder Freundin, die immer wieder depressiv ist. Probleme in der Verwandtschaft. Ich glaube, ich habe das Gefühl, ich gehe dauernd weg. Es kann sein, dass irgendwie gleich der Akku weg ist. Die Batterien sind nicht mehr ganz fit. Haben wir Ersatzbatterien für alle Fälle? Lass mal gucken. Es gibt einfach Menschen, die können, weil sie dir besonders nahestehen, wie ein Gelähmter in deinem Leben sein. Und es gibt da eine ganz große Gefahr. Nehmen wir mal das Beispiel, vielleicht habt ihr das in eurem Bekanntenkreis. Ich wünsche es nicht, dass es ihr in eurer eigenen Familie habt, dass ihr jemanden habt, der alkoholabhängig ist oder kennt jemand, der so ein Problem hat. Wie gehe ich um mit so einer Person? Oder ich kenne jemanden, der kriegt jeden zweiten Tag einen Anruf vor einer Person, die relativ depressiv ist und dann immer wieder am Telefon ihre ganze Geschichte erzählt. Was machst du? Wie gehst du um mit so einer Person? Manch einer würde sagen, ruf mich nicht mehr an. Ja, aber unser gutes christliches Herz sagt wahrscheinlich, ja, ich kann ihn ja auch oder sie nicht hängen lassen. Und wenn ich für sie die Bezugsperson oder für ihn die Bezugsperson bin, was mache ich dann? Und es gibt eine große Gefahr, wenn ich mir alle zwei Tage die Ohren zutexten lasse von so einem depressiven Menschen, helfe ich ihm auch nicht wirklich. Oder wenn ich versuche, einen Alkoholabhängigen zu schützen in seiner Sucht, helfe ich ihm auch nicht wirklich. Die moderne Soziologie nennt sowas, oder ich weiß jetzt nicht genau, welcher Fachbereich ist, nennt das Co-Abhängigkeit, dass ich durch mein Verhalten sogar noch das Verhalten des Abhängigen oder Depressiven oder wie auch immer stärke. Und so ein Gelähmter mit sich rumzuschleppen, wenn ihr schon mal einen getragen habt, das ist eine ganz schöne Last. Das habe ich ganz vergessen, den Kindern zu erzählen. Wir haben das mal bei den Pfadfindern gemacht, dass wir zwei so Holzstangen genommen haben, einfach so eine Decke drüber gelegt. Und dann sollten die das mal ausprobieren, wie das ist, sich gegenseitig zu tragen. Weil zum Pfadfinder gehört dazu, man muss im Wald, auch wenn mal was passiert ist, in der Lage sein, jemand aus dem Wald zu tragen. Einmal haben wir tatsächlich so eine Situation gehabt. Wir sind wandern gewesen auf einem Hike. Das Hike heißt, wir haben alles dabei gehabt, was wir so brauchen, mehrere Tage eine Wanderung gemacht, im Wald geschlafen, Rucksäcke auf dem Rücken mit allem Gepäck, Essen und Trinken dabei. Und einer hat schlapp gemacht, der konnte nicht mehr, der konnte überhaupt nicht mehr laufen. Wir als Pfadfinder, was haben wir gemacht? So ein paar Baumstämme aus dem Wald, schnell mit ein paar Seilen, die wir mit hatten, so ein Tragestell gebaut. Und dann haben wir gesagt, vier Mann, vier Ecken und er in die Mitte. Also haben wir getragen, uns und unser Gepäck. Dieses Gestell und ihn und sein Gepäck. Was schätzt ihr, wie weit wir gekommen sind? Du schüttelst schon den Kopf, du hast das auch mal probiert. Also ein paar hundert Meter haben wir geschafft. Und dann haben wir gedacht, boah, das geht nicht. Es ist einfach zu schwer. Es ist gar nicht so leicht, selbst wenn du vier Leute bist, jemanden zu tragen. Das ist eine ganz schöne Last. Und es ist gut, Lasten loszuwerden. Und die vier haben eine Idee. Bring den Gelähmten zu Jesus. Und das ist der Grundgedanke, den ich möchte, dass ihr ihn im Kopf behaltet. Bring deinen Gelähmten zu Jesus. Ich werde das gleich noch ein bisschen plastischer machen. Gelähmt kann alles Mögliche heißen. Also das eine, es kann tatsächlich jemand sein, der gelähmt ist oder krank ist. Es kann aber auch jemand sein, ein Mensch, der aufgrund irgendeiner Weise in deinem Leben zu einer Last geworden ist. Werden wir gleich mal ganz praktisch. Wie bringe ich denn so einen zu Jesus? Jesus ist ja heute nicht da, sitzt in irgendeinem Haus und dann kann ich ihn wie die vier Freunde dorthin bringen. Das eine ist, was du machen kannst, ist so, was uns immer empfohlen wird und was ja auch gut ist, bete für ihn oder die Person. In der Kai-Geschichte hat das erstmal nicht hingehauen. Es hat nicht funktioniert. Sie haben gebetet und gesagt, hier ist er. Und manchmal muss man dann ganz lange für jemanden beten. Was ich tatsächlich auch mache, was ich vorhin in der Geschichte erzählt habe, du kannst in solche Geschichten dich mit hineinleben lassen. Du kannst hineinsteigen. Und du kannst diesen Menschen, der für dich eine Last ist, dir vorstellen, dass er wirklich dort auf der Trage liegt und du noch mit vier anderen ihn zu Jesus bringst und bei Jesus ablegst. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und oft, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, meine Art ist häufig, dass ich nicht unbedingt in dieser Geschichte bin, sondern wir lesen in der Bibel in Offenbarung 4 und 5, wird beschrieben, wie der himmlische Thronsaal Gottes aussieht. Und ich mache es ganz oft, dass ich in meinem Gebet im Geist diese Leute dorthin bringe und sage, Jesus, ich habe keine Ahnung, was ich mit denen machen soll, aber hier sind sie und du weißt, was zu tun ist. Und habe schon manch spannende Erfahrung für mich erlebt. Und mindestens das, dass die Last, die ich für diese Person habe, nicht mehr auf mir auf der Seele liegt, weil ich sie so abgegeben habe bei Jesus. Ich kann Menschen aber auch auf eine andere Art und Weise in eine Begegnung mit Jesus hineinführen. Das Banalste ist, dass ich eine Erfahrung von mir erzähle. Oder ich mache es mal ganz praktisch, wie ich das jetzt gerade in dieser Woche erlebt habe. Ich war laufen am Montag und bin so ungefähr so 1,5 Kilometer unterwegs gewesen. Da kommt von einem Seitenweg, auf dem ich laufe, eine Frau gelaufen. Ziemlich schnell. Meistens sind die Frauen etwas langsamer als ich, so vom Tempo her. Die hatten gutes Tempo drauf. Und die war so, dass sie 3 Meter vor mir herlief und das finde ich immer ziemlich blöd. Also entweder überhole ich dann gerne, dafür war sie aber zu schnell, um sie dauerhaft zu überholen. Und um ihr langsam hinterher zu zockeln, hatte ich auch keine Lust. Normalerweise, wenn ich einen Mann habe, der so schnell ist wie ich, dann versuche ich aufzuholen und mit dem ins Gespräch zu kommen. So habe ich meinen Laufpartner, den ich jetzt habe, kennengelernt. Okay, habe ich mir gedacht, ich hole auf und guck mal, was Gott so tut. Bin also mit ihr auf gleiche Höhe und es ist ziemlich einfach, mit Läufern ins Gespräch zu kommen. In diesem Fall, wow, sie sind ganz schön schnell unterwegs. Und so kamen wir dann ins Gespräch und ich bin so ein bisschen vorsichtig, wie ich das, weil ich möchte mich, gerade wenn es auch eine Frau ist, da bin ich sehr, sehr vorsichtig, wie ich da so mit umgehe. Und es stellte sich heraus, dass wir ungefähr die gleiche Strecke laufen. Es gab eine Stelle, wo wir uns hätten trennen müssen, aber wir hätten uns wahrscheinlich 10 Minuten später wieder getroffen, weil wir dann den gleichen Rückweg wieder gehabt hätten. Also habe ich dann gefragt, wie es ist, ob sie alleine weiterlaufen möchte oder ob wir zusammenlaufen sollen. Und sie sagte, nö, das ist schön, ich unterhalte mich gerne, wir laufen zusammen weiter. Und dann fragte sie mich zum Beispiel, und das ist so eine Art, wie ich das mache, um mit Leuten dann auch sie so ein bisschen weiterzuführen. Sie fragte mich dann, ob ich gleich zur Arbeit muss. Dann habe ich gesagt, ja und nein. Ich kann mir meine Arbeit ganz frei einteilen, bis auf wenige Ausnahmen, also wie ich meine Arbeitszeit gestalte. Ja, also wenn mir sowas jemand sagen würde, dann würde mir sofort die Frage unter den Nägeln brennen, was machst du denn beruflich? Weil das ist dann so für mich immer der nette Einstieg, wenn mich jemand fragt, was machst du denn beruflich? Dann lasse ich die mal raten, ja, was denken sie denn, was ich mache? Oder du, wir waren schon per Du, Läufer sind sich schnell per Du. Aber sie fragte nicht. Dann gab es noch so eine Situation, wo ich ihr so einen Ball zuwarf und sie vielleicht nachhaken könnte, keine Frage. Dann ging es darum, das erzählte sie, dass sie halt ihr geschieden ist und ihren zweiten Lebensgefährten hat. Und habe ich gesagt, ich bin schon seit 22 Jahren verheiratet und wir haben etwas, was uns hilft, dass unsere Ehe gelingt. Keine Reaktion. Also spätestens da hätte ich ja schon nachgehakt und gefragt, was ist. Und dann bin ich in die Offensive gegangen. In diesem Fall war es nicht mein Gelähmter, aber ich möchte Menschen gerne in eine Begegnung mit Jesus führen. Sage ich das mal vorweg, das ist auch eine Ebene, nämlich bring deinen Gelähmten zu Jesus. Menschen, die Jesus nicht kennen, sind auch solche Gelähmten. Und was die brauchen, ist eine Begegnung mit Jesus. Also habe ich das Erste, was ich immer tue, ist eine Erfahrung zu erzählen. Und in diesem Fall habe ich hier einfach erzählt, wir führen keine Ehe zu zweit, sondern eine Ehe zu dritt. Bei uns ist Gott mit drin. Und wir erleben, dass er uns hilft, durch alle Höhen und Tiefen, die so eine Ehe und Partnerschaft mit sich bringt, durchzukommen. Und deswegen sind wir seit 22 Jahren glücklich verheiratet. Und in diesem Augenblick fing das Eis an zu brechen. Dann hat sie mir nämlich erzählt, dass sie in einem freichristlichen Elternhaus groß geworden ist. Da habe ich dann meine Frage gestellt, nämlich wie es kommt, was sie jetzt also mit Gott anfangen kann. Und sie kann nicht mehr so viel mit ihm anfangen. Das Gespräch jedenfalls ging so weiter. Und dann hat Gott mir, das ist auch eine Sache, wie ich spannend finde, dass Gott Menschen zu Jesus führt. Ich erlebe immer wieder, dass Gott mir plötzlich einen Impuls, einen Gedanken gibt für die Situation, die da war. Und der Impuls, der kam, war, ihr zu sagen, weißt du was, ich glaube überhaupt nicht, dass es ein Zufall ist, dass wir beide hier laufen und uns genau jetzt über Gott und Jesus unterhalten. Weil dazu muss man wissen, sie läuft nur zweimal in der Woche zu einer Uhrzeit, zu der ich nicht laufe, weil sie läuft abends, ich laufe morgens und sie läuft niemals montags, das war ein Montag. Sie ist das einzige Mal jetzt an einem Montag gelaufen und das sind mir zu viele Zufälle. Sie läuft nie montags, nie morgens und dass wir so laufen, dass wir letztendlich eine Dreiviertelstunde zusammenlaufen konnten, die gleiche Strecke auch noch vorhaben, das waren mir zu viele Zufälle. So, und ich hatte so ganz klar von Gott den Eindruck, ihr zu sagen, weißt du was, ich glaube, Gott wollte dich heute einfach etwas erinnern, dass du mit mir zusammenläufst. Als wir am Ende dann an den Punkt kamen, wo wir uns dann getrennt hatten, weil jeder dann wirklich seinen eigenen Weg weitergelaufen ist, habe ich gesagt, wart mal kurz. Was mir vorher aufgefallen war, sie hat in ihrem Leben Jesus so als Kind und Jugendliche erlebt, man geht halt in die Gemeinde, aber sie ist Jesus noch nicht wirklich direkt begegnet. Und habe gesagt, weißt du was, wir haben dann angehalten, ich möchte jetzt für dich beten. Und sie sagt, okay. Ich habe gefragt, ob ich meine Hand auf ihren Arm legen darf, weil es heißt in meiner Bibel, dass den Schwachen, denen wir die Hände auflegen, die werden sich wohlbefinden. Und das war auch okay. Und ich habe einfach gebetet, wie der Geist Gottes mir eingegeben hat, dass er ihr die Augen öffnet und das Herz, dass sie ihn sieht und erkennt, dass von diesem Augenblick ein Unterschied in ihrem Leben geschieht und dass das Gleiche mit ihrem Freund auch passiert. Und dass sie beide erleben, Jesus als lebendigen Gott. Und es muss etwas passiert sein, weil sie hat mich umarmt und hat sich bedankt. Das ist eine ganz einfache Geschichte, aber hier hat jemand durch, das passt gut zur Bibellektion, ja, in dir sollen gesegnet sein, die Menschen. Dass jemand dadurch, dass ich schon Jesus begegnet bin und das weitergegeben hat, was Jesus mir in dieser ganzen Situation aufs Herz gelegt hat, sie selber in eine Begegnung mit Jesus gekommen ist. Und ich bin ganz gespannt, Jesus gab mir den Eindruck, als wir weiterliefen, dass ich sie wieder treffen werde auf der neuen Erde. Ich werde sie wahrscheinlich sonst hier auf der irdischen Erde eher nicht wieder treffen, weil das war am alten Wohnort. Aber das ist auch nicht wichtig, sondern es ist wichtig, dass in ihrem Leben etwas geschehen ist und sie eine erste Begegnung mit Jesus gemacht hat und daraus noch etwas werden kann. Was ich auch gerne mache, ein paar von euch haben das schon erlebt, dass ich Jesus auch direkt Menschen gerne in eine Begegnung mit Jesus führen möchte. Ich habe mit einem aus einer anderen Gemeinde hier aus dem Bezirk, am Donnerstag bin ich hin und habe mit ihm Psalm 23 gebetet. Das sind ganz viele Bilder, die in diesem Psalm drin sind. Manche haben das schon erlebt und man kann in diese Bilder einsteigen. Und wir haben am Ende wirklich so eine intensive Gemeinschaft und Gegenwart Gottes gespürt, dass er, als ich noch ging, sagte, wow, ich bin immer noch so nah bei Gott, wie ich es in meinem Leben noch nicht erlebt habe. Man kann Jesus heute begegnen. Und wenn du merkst, da ist ein Gelähmter in einem Leben, bring ihn in eine Begegnung mit Jesus. Es gibt aber noch eine Lähmung. Und die betrifft dich selber. Wir selber haben, ich kenne Menschen, die stehen sich selber absolut im Weg und stolpern immer wieder über sich selbst. Und manchmal ist das in denen drin, wie auf der einen Seite sind die vier Freunde, die sagen, ja, ich muss das irgendwie zu Jesus bringen und auf der anderen Seite sitzen die Pharisäer und sagen, das ist alles Quatsch. Ja, bloß nicht und die sitzen im Weg und die kämpfen so mit sich im Inneren. Aber auch hier ganz praktisch, wie bringe ich denn meine innere Lähmung zu Jesus? Leg dich selbst in der Geschichte auf die Bahre und lass dich runter zu Jesus von den vier Freunden. Aber was ich auch sehr, sehr gerne mache, ich mache das mit immer wieder mit Menschen ganz praktisch. Und ich habe auch diese Woche erlebt, wie dadurch jemand wirklich Befreiung erfahren hat. In meiner Bibel steht im 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Lasten auf ihn, denn er ist besorgt für euch. Nimm das mal ganz wörtlich. Was ich mache, ich lade die Leute ein, und das mache ich auch selber. Heute Morgen gab es so eine Sache, die mich in meiner Andachtszeit richtig belastet. Ich spreche das aus, was mich belastet. Ich im übertragenen Sinne in meine Hände. Und wenn ich meine Lasten auf ihn werfen kann, dann heißt es mit anderen Worten, Jesus steht da vor mir, dass ich sie auf ihn werfen kann. Und ich werfe das wirklich auf ihn und sage, nimm du diesen ganzen Mist, ich will ihn nicht mehr haben. Und da wir kein Vakuum sind, mache ich als nächstes Folgendes und frage Jesus, was gibst du mir stattdessen? Und ich finde es ganz spannend, dass ich immer wieder erlebe, dass Leute, die auf diese Art und Weise ihre innere Last bei Jesus abwerfen, das ganz praktisch machen, es aussprechen, es abwerfen und Jesus fragen, was gibst du mir stattdessen? Dass sie erfahren ganz tiefen Frieden und Freiheit von dieser Last, die sie eben noch hatten. Das Krasseste, was ich mal erlebt habe, auf diese Art und Weise ist jemand vom Rauchen frei geworden. An ein paar Stellen habe ich das schon erzählt, hier aber noch nicht. Du hast dich gerade gemeldet? Oder was? Achso.
Ja, vor 10 Jahren habe ich noch gequatscht.
Ja. Also ich bin jetzt 10 Jahre her. Hast du abgeworfen bei Jesus, deine Rauchlast?
Nein. Also ich war kurz davor, hatte ich damit aufgehört.
Ah, okay. Ich kenne jemanden, der hat alles versucht, um vom Rauchen frei zu werden und nichts hat funktioniert. Bis wir genau das gemacht haben. Ich habe gesagt, sprich es aus, deine Sucht, alles, was damit verbunden ist. Leg es in deine Hände. Stell dir vor, Jesus steht vor dir. Wirf es ihm zu und sag, ich will es nicht mehr haben. Und frag Jesus, was gibt er dir stattdessen? Dieser Mensch raucht seit 1,5 Jahren nicht mehr. Das ist das Einzige, er hat gesagt, ich habe alles probiert. Und das ist das Einzige, was mir geholfen hat, um frei zu werden. Dann klopft manchmal die alte Sucht oder die alte Last an die Tür und dann hat er der gesagt einfach, ich habe alles bei Jesus abgeworfen, du hast keine Macht mehr über mich. Das sind Begegnungen mit Jesus, wie man heutzutage Jesus begegnen kann. Es gibt noch viel mehr und krassere, die wir in der Bibel lesen, aber ich bin schon sehr begeistert, wenn ich auf diese Art und Weise erlebe, Jesus begegnen zu dürfen und Menschen zu helfen, in eine Begegnung mit ihm zu kommen. Und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Vielleicht sagst du, wow, ich bete schon seit Jahren um eine Sache und immer noch nichts ist passiert. Das war immer noch 5. Kapitel und ich habe Vers 19 vorgelesen, Ola, für dich. Lukas 5, Vers 19. Diese Freunde hätten sagen können, oha, hier ist unser gelähmter Freund und wir bringen ihn jetzt zu Jesus. Und da sind zu viele Leute, wir kommen nicht hin, also lassen wir es bleiben. Wäre eine Möglichkeit gewesen. Es hätte auch noch eine andere Möglichkeit gegeben, mit ein bisschen Risiko drin. Sie hätten sagen können, okay, hier sind zu viele Leute, aber Jesus wird ja nicht in dem Haus festwachsen. Er muss ja irgendwann mal rauskommen. Also setzen wir uns hier hin und warten bis von mir aus bis Mitternacht oder wann auch immer. Irgendwann wird er ja schon kommen und übernachten hier. Bis er morgens rauskommt, dann ist vielleicht die Gefahr, dass sie ihn verpassen könnten. Jedenfalls, was ich spannend finde, sie lassen sich nicht von Widerständen entmutigen. Und wenn du merkst, du kommst nicht weiter mit deinem Gelähmten, sei es ein äußerer, innerer oder sonst irgendwas, dann lade ich dich ein, das zu tun, was Einstein gesagt hat. Ich habe das schon erzählt, aber ich wiederhole das immer wieder gerne, damit es richtig tief drin ist. Weil wir sind oft auf eine Art und Weise gefangen, weil wir diesen Satz Einsteins nicht beachten. Einstein hat Wahnsinn definiert. Viele kennen das schon, Einsteins Definition für Wahnsinn. Na, keiner? Kelly? Kannst du die laut von oben sagen? Genau, immer dasselbe machen und ein anderes Ergebnis erhoffen. Und wir gehen oft, also wenn die vier Freunde immer wieder versucht hätten, durch die Tür reinzukommen und merken, das klappt nicht, da führt kein Weg dran vorbei. Mir hat es schon ganz oft geholfen, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich meinen Gelähmten unbedingt zu Jesus bringen möchte, und das kann auch manchmal der Computer sein. Ich habe bisher ganz viele Computerprobleme auf diese Art und Weise gelöst, dass ich diesen Satz, nachdem ich das dritte Mal die gleiche Tastenkombination oder die gleichen Klicks gemacht habe, kommt mir immer dieser Satz in den Kopf. Einsteins Definition für Wahnsinn, immer dasselbe machen und ein anderes Ergebnis erhoffen. Und dann mache ich irgendwas ganz anderes, was vielleicht auch ganz verrückt ist. Und siehe da, bisher bin ich immer ans Ziel gelangt. Die lassen sich nicht entmutigen, sondern die finden einen anderen Weg, die werden kreativ. Geht es nicht durch die Tür, dann wird es wohl auch einen anderen geben. Und was das auch ist, was damit verbunden ist, Volker, nehme ich mal dich, ihr habt ein Haus. Stell dir vor, da würde jemand bei euch aufs Dach gehen und ein Loch reinmachen, Ziegel abdecken und dann da, wie würde es euch damit gehen? Das wäre nicht toll, ne? Weil wir lesen diese nette Geschichte da so, die gehen einfach aufs Dach, decken ein paar Ziegel ab oder bei Markus heißt es, sie graben ein Loch ins Dach, je nachdem, welche Dachform man nimmt, und lassen da einfach den Gelähmten runter. Also jeder Hausbesitzer würde sagen, hallo, habt ihr sie noch alle? Ist bei euch noch alles richtig im Oberstübchen? Sie gehen ein Risiko ein, das heißt, sie wählen einen kreativen Weg, aber dieser kreative Weg ist nicht ganz ohne Risiko. Wie wird der Hausbesitzer reagieren? Was wird da nachher passieren? Kommt hier gleich die Polizei? Kriegen wir eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch? Wer bringt das Dach nachher in Ordnung? Ganz davon abgesehen, dass ich mich immer frage, wie muss das für Jesus und die anderen unten drin gewesen sein? Die haben ja oben nicht so einen riesen Staubsauger, der dann den Dreck weggesaugt hat, sondern das muss ja auch runtergerieselt sein, der ganze Kram. Und könnte mir vorstellen, die saßen unten erstmal alle in der Staubwolke. Dass die nicht rausgegangen sind. Dachten, boah, geh mal gucken, was ist hier los? Das heißt, manchmal muss man auch, um seinen Gelähmten zu Jesus zu bringen, ein gewisses Risiko eingehen. Es geht nicht immer nur den bequemen Weg, um Menschen in eine Jesus-Begegnung zu bringen. Und sei es, wenn ich mit da so einer Läuferin oder einem Läufer begegne, den anzusprechen, einfach anzusprechen. Ich habe auch Angst davor, das weißt du mittlerweile, Günther. Das fällt mir auch nicht immer so leicht, einfach die Leute anzuquatschen, auch wenn ihr das Gefühl habt, oh, dem, das ist ja gar kein Problem für den. Nein, das ist für mich auch Überwindung. Aber ich weiß, dass bei Jesus die Kraft da ist, zu heilen. Und deswegen möchte ich Menschen in eine Begegnung mit Jesus bringen. Ob es nun die Gelähmten in meinem Leben sind oder die Menschen, die ihn nicht kennen. Und dann noch ein Gedanke, den habe ich hier, glaube ich, noch nicht gemacht. Wenn du deinen Gelähmten hast, deinen inneren, deinen äußeren Gelähmten oder einen Mensch, der dir wirklich wichtig ist und den Gott dir echt aufs Herz gelegt hast, dann mach es, wie jemand mir mal gesagt hat, wenn du in deinem Leben Ziele hast und das sind wichtige Ziele, dann mach es wie die Briefmarke. Bleib so lange kleben, bis du am Ziel bist. Bleib so lange dran, bis dein Gelähmter bei Jesus ist. Denn da ist die Kraft zu heilen. Und vielleicht noch eine kurze Sache. Wenn es um den Gelähmten geht, das heißt den Menschen, der Jesus nicht kennt. Manchmal müssen wir Dinge Jesus überlassen. In der islamischen Welt zum Beispiel, oder ja, in der islamischen Welt. Du wirst mit den Methoden, den klassisch-adventistischen Methoden, wahrscheinlich keinen einzigen Moslem zum Glauben führen. Weil wir haben eben auch ein Bibelgespräch gehabt. Wo bist du? Sehe dich gerade nicht. Dass manche mit Muslimen, dass ein Jugendlicher, der hat mit Muslimen zu tun, die diskutieren auch immer wieder über Bibel, aber das bringt gar nichts. Was ich immer wieder höre, wie Gott wirklich selber Muslimen begegnet, ist in Träumen. Und ich habe mehrere Geschichten schon gehört aus unterschiedlichen Quellen, dass Jesus als Mann in Weiß Muslimen im Traum begegnet. Dafür kann ich beten, dass das geschieht. Und ich weiß von einem Missionar, der in einem der islamischen Länder am Eingang einer Moschee steht und die Muslims, wenn sie zum Gebet kommen, fragt, bist du dem Mann im Weiß begegnet? Und wenn die Menschen dem Mann in Weiß begegnet sind, sagte, bleib hier, ich möchte dir erzählen, wer der Mann in Weiß ist. Und darauf sind schon sehr viele Menschen dann zum Glauben an Jesus gekommen. Gott möchte selber uns begegnen. Und was ich auch mache, wie kann man Menschen, also bleiben wir noch kurz bei dem Gelähmten, das heißt der Jesus nicht kennt, in eine Begegnung mit Jesus führen. Ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Ich kann meine Erfahrungen erzählen. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist eben, im Gespräch ist es bei mir meistens, vor dem Gespräch nicht, aber in dem Gespräch, dass ich plötzlich von Gott einen Eindruck für die Person bekomme. Die Bibel nennt es ein Wort der Erkenntnis im 1. Korinther 12. Und dass ich das mitteile und dieser Person sage, einmal war ich hier unterwegs in diesem Junkie-Park und ich habe mich unterhalten mit einem derer dort und Gott gibt mir ein, dass ich ihn frage, wie das Verhältnis zu seinen Eltern ist und er bricht in Tränen aus. Das Ende vom Lied war an dieser Geschichte, dass er sein Leben in die Hände Gottes gelegt hat. Ist noch nicht hier aufgetaucht, aber ist schon einen Schritt weiter, dass er sich entschieden hat, mit Gott leben zu wollen und von ihm Heilung für sein Leben zu erfahren. Und was ich immer wieder gerne mache, ist, wenn ich sehe, dass jemand offensichtlich ein Problem hat, ihn zu fragen, ob ich für ihn beten kann. Mein Laufpartner, vorletzte Woche war das, hatte Schmerzen im Arm, als wir ziemlich ans Ziel ankamen und ich habe ihn gefragt, möchtest du, dass ich für dich bete? Und er hat gesagt, ja. Und er hat erlebt, wie noch nicht die Schmerzen vollkommen weg waren, aber wie es ihm deutlich besser ging als vorher. Auch das ist, Menschen in eine Begegnung mit Jesus zu führen. Genau das hat Jesus gemacht. Deswegen haben sie gesagt, das ist nicht einer, der redet wie die Schriftgelehrten, sondern einer, der redet wie mit Vollmacht. Und ich weiß, dass hier mittlerweile eine ganze Reihe Leute sitzen, die diese Vollmacht erlebt haben. Was macht dein Bein seit Mittwoch? Wie viele Jahre hast du dein Kribbeln gehabt? Keine Ahnung, aber immer hast du es.
10, 15 Jahre.
Nicole hat für dich gebetet und jetzt geht es dir gut.
Ja, ich habe es nicht ständig.
Ja. Trotzdem geht es dir. Halleluja. Weil, wenn du Menschen in eine Begegnung mit Jesus führst, bedenke, so steht es am ersten Vers, den wir gelesen haben. Die Kraft des Herrn ist da, um zu heilen. Ich finde es auch ganz interessant, was die machen. Sie lassen ihn einfach durchs Dach herunter, die vier Freunde, und dann tauchen die in der Geschichte nicht mehr auf. Ihr Part ist dann vorbei. Die bringen den Gelähmten in eine Begegnung mit Jesus und dann übernimmt Jesus das Ruder. Ich fasse den Teil noch kurz zusammen. Wir merken hier noch, dass es zwei Arten von Lähmung gibt in dieser Geschichte und beide sind wichtig, dass sie eine Begegnung mit Jesus erfahren. Wenn du Schuld auf deinem Herzen hast, das kann dich total in deinem Leben lähmen. Ich kenne einen Menschen, der sagt, das, was ich hier gemacht habe, kann mir nie mehr vergeben werden. Und ich sehe, wie diese Person leidet und ich habe gesagt, doch, das kann, es gibt jemand, der kann. Aber diese Person möchte nicht. Sie sagt, das kann man mir nicht mehr vergeben. Selbst Gott kann mir das nicht vergeben. Und ich glaube, Jesus wusste genau, was er tat, als er als erstes zu dem Mann sagte, als er runtergelassen wurde, deine Schuld ist dir vergeben. Und was ich mich gefragt habe, es heißt dann in der Geschichte, als er ihren Glauben sah, wessen Glauben denn? Den aller fünf? Des Gelähmten und der vier Freunde oder den Glauben der vier Freunde? Ich glaube, es ist besonders der Glaube der vier Freunde, die alles in Kauf nehmen, die sogar ein Risiko eingehen, um ihren gelähmten Freund um jeden Preis zu Jesus zu bringen, der das bewirkt hat. Was ich auch denke, hast du schon jemals richtig ein schlechtes Gewissen gehabt? Und hast du erfahren dürfen, die Vergebung Gottes und wie es dir danach gegangen ist. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die ich jetzt nicht weiter ausführe, einfach nur, wo ich ein super schlechtes Gewissen habe. Da war ich so ein Teenager und wo ich erfahren habe, wie Gott mir Vergebung zugesprochen hat. Ich wusste gar nicht, dass man so leicht gehen kann. Ich hatte das Gefühl, ich schwebe, weil ich das endlich das loswerden konnte. Ich konnte es aussprechen, mitteilen und ich konnte Dinge, soweit es möglich war, ins Reine zu bringen. Das hat so gut getan. Ich glaube, Jesus wusste, was er diesem Mann sagt, als er sagt, deine Schuld ist dir vergeben. Und das Spannende ist, manchmal, wenn du eine Jesus-Begegnung hast, tritt Widerstand auf. Die murmeln, ja, was passiert hier? Die Schriftgelehrten, die, die es besser wissen könnten eigentlich, die murmeln. Aber genau dieser Widerstand bewirkt etwas ganz Spannendes. Jesus sagt, was ist leichter? Dir zu sagen, deine Schuld ist dir zu vergeben oder zu sagen, stimm auf und nimm dein Bett und geh. In diesem Augenblick, denke ich, spätestens dann wächst der Glaube in dem Gelähmten. Weil er hat mitbekommen, dass die Pharisäer sich überlegt haben, dass Schuld vergeben kann nur Gott. Und er hat aber auch erfahren, den Frieden in seinem Herzen, dass ihm vergeben worden ist. Und er merkt, hier passiert was. Dieser Mann ist anders. Wenn jemand in eine Jesusbegegnung kommt, merkt er, Jesus ist anders. Hier ist etwas ganz anders. Es geht nicht um einfach intellektuelle Wahrheiten. Jesus ist wirklich lebendig und erfahrbar. Und in dem Augenblick, wo er begreift, der hat mir meine Schuld vergeben, also hat er auch die Macht, mich zu heilen. In dem Augenblick, in diesem kurzen Konflikt, der dort entstanden ist, den er nur als Beobachter mitkriegt, ist sein Glaube gewachsen. So verstehe ich die Geschichte, dass er annehmen kann, was Jesus sagt. Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und er erfährt die vollständige Heilung von seiner Lähmung. Von seiner psychischen Lähmung, der Schuld, des schlechten Gewissens, die er hat, und der körperlichen Lähmung. Und das führt dazu, dass er Gott preist und viele andere Menschen auch. Und ich denke, dass noch viel mehr Menschen aufgrund dessen zum Glauben gekommen sind. Wenn es heißt, er geht nach Hause und pries Gott. Nach Hause heißt nicht, dass er in sein Ein-Zimmer-Apartment ging und sich dann vor den Fernseher setzte und Hope-Channel guckte. Sondern das hieß damals auf jeden Fall, da waren noch die Ehefrau, die Eltern, die Schwiegereltern, die Kinder, Onkels und Tanten. Haus war eine Riesengemeinschaft. Und dort hat er Gott gepriesen, weil er Jesus begegnet ist, weil er Jesus erlebt hat und die Jesus-Begegnung hat zu einer umfassenden Heilung geführt. Es gibt verschiedene Arten von Gelähmten. Es gibt wirklich gelähmte Menschen, es gibt kranke Menschen. Es gibt Menschen, die in deinem Leben wie eine Lähmung eine Last sein können. Es gibt innere Lähmungen. Und Menschen, die dir wichtig sind, ich hoffe, dass sie dir wichtig sind, die Jesus nicht kennen, sind auch wie Gelähmte, weil ihnen das Wichtigste fehlt in ihrem Leben. Wie auch immer dein oder deine Gelähmte in deinem Leben aussieht, bring deinen Gelähmten in eine Begegnung mit Jesus. Lass dich nicht von Widerständen abhalten, sondern Kreativität schenken und bleib so lange, mach's wie die Briefmarke, bleib so lange dran, bis du deinen Gelähmten am Ziel hast, dass er Jesus begegnet. Denn da, wo Jesus ist, ist die Kraft gegenwärtig, um zu heilen. Amen.